Ja, schön, dass ihr an diesem wunderschönen Sonntag hier in diesem Haus seid. Das macht diesen Sonntag noch schöner, euch zu sehen, ne, wie ihr strahlt und ja, wie ihr euch freut. Ich sehe einfach in viele fröhliche Gesichter und freue mich auch, dass viele zuschauen, denen ich jetzt nicht direkt ins Gesicht schauen kann, aber ich kann mir vorstellen, wie es so ist. Und vielleicht ist ja der ein oder andere auch gerade im Urlaub und sagt mir, schön, dass wir hier den Gottesdienst miterleben können. Schön, dass wir Zeit haben, um uns mit dem zu beschäftigen, was wirklich Bedeutung hat. Und deswegen wünsche ich dir auch einen richtig schönen, inspirierenden Gottesdienst, bei dem du eine ganz starke Begegnung mit dem hast, zu dem wir die ganze Zeit gesungen haben, nämlich mit Jesus. Jesus soll uns heute begegnen und berühren. Das ist immer ein Erlebnis, das ist immer was Besonderes, das ist immer etwas, was unser Leben nachhaltig verändern kann. Denn Menschen sind Jesus begegnet, und dann waren sie nicht mehr so, wie sie vorher waren. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht sagst du, boah, mir geht's gerade so gut. Ich höre Menschen um mich herum, denen geht's nicht gut, aber ich freue mich schon auf meinen Urlaub. Ich freue mich auf die Wärme, auf die Erholung, auf was auch immer da gerade ist. Oder du, vielleicht hast du auch eine schwere Lebensphase gerade überwunden und sagst, irgendwie bin ich total happy. Mein Leben beginnt wieder neu, es kommt wieder alles zurück und ich bin dankbar. Vielleicht ist es aber auch genau umgekehrt. Du sagst, ja, mir geht's gar nicht gut. Und wir haben eben auch für Kranke gebetet und es gibt einige bei uns, die wirklich sehr krank sind. Auch heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen von einer Familie, die jetzt ins Krankenhaus gefahren sind und die Frau wird operiert. Und die haben sich sicherlich den Sonntag anders vorgestellt. Und es gibt so viele Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben können. Das kann gerade jetzt in dieser Zeit eine beziehungsmäßige Herausforderung sein. Es gibt so manche Familie und so manche Beziehung, manche Ehe, die massiv unter Druck geraten ist. Finanzielle Herausforderungen oder viele, viele andere Dinge. Und irgendwie fühlst du dich vielleicht alleine in der Not. Und das Schöne ist, es gibt jemanden, der einen guten Plan mit deinem Leben hat, egal wie deine Situation gerade ist. Es gibt jemanden, der einen genialen Plan hat, der dich liebt und der einfach für dich da ist, der sich um dich kümmert und der sogar auch andere Menschen beauftragt, für dich zu beten und für dich da zu sein. Vielleicht ihnen Impulse gibt, um zu dir zu kommen. Und in all diesen Umständen, egal ob gut oder ob nicht so gut, wissen wir, dass uns niemand von dieser Liebe Gottes trennen kann, die in Jesus Christus ist. Unserem Herrn, so sagt es Paulus, von dem ich gleich noch etwas mehr sagen möchte. Denn dieser Jesus zeigt uns seine Liebe. Er will, dass wir Leben haben. Er will, dass du dieses Leben im Überfluss hast. Und er will, dass du Freude in deinem Leben hast. Freude in der Kirche. Stell dir vor. Das verbinden wir vielleicht mit dem Fußballplatz, das verbinden wir mit anderen Dingen, aber nicht unbedingt mit Kirche. Und viele machen uns ja auch vor, dass Kirche nicht unbedingt attraktiv sein muss. Aber ich wünsche dir heute, dass du merkst, dass hier mehr ist als nur irgendein Bibelwort oder irgendeine Regel oder sonst etwas, sondern dass hier in diesem Raum, dass heute durch diese Predigt und alles, was dir begegnet, der lebendige Gott zu dir sprechen will und dir begegnen will. Das soll heute geschehen und das löst Freude aus. Und wir wollen das auch ganz besonders in den nächsten, der klickt nicht, sehr gut, in den nächsten Sonntagen noch weiterverfolgen, das Thema unkaputtbare Freude. Und wir werden uns in diesem Rahmen mit dem Philipperbrief auseinandersetzen. Dieses Thema unkaputtbare Freude haben wir uns bei jemandem abgeschaut. Nicht die Predigten, aber dieses Thema, der uns oder vielen vielleicht auch bekannt ist, Uwe Schäfer. Und er hat diese Überschrift mal geprägt. Und ich fand die so großartig, weil sie so viel ausdrückt. Dieses Unkaputtbar gibt es schon eine Weile. Es hat, glaube ich, noch nicht in den Duden hineingefunden, aber es wird so verwendet. Es wurde durch die Werbung in die Welt gesetzt, und zwar zu dem Zeitpunkt, als die ersten Kunststoffflaschen mit Cola und so weiter erfunden wurden. Und dann hat man die gezeigt in der Werbung, hat die ganze Flasche runtergeschmissen, hat gesagt, hey, guck mal, unkaputtbar, kannst du runterschmeißen und trotzdem bleibt die Flasche ganz und du kannst nachher noch draus trinken. Es fällt runter, zersplittert nicht, geht nicht kaputt, gibt nicht seinen Inhalt preis. Und das ist diese unkaputtbare Freude. Vielleicht fällst du runter, vielleicht drückt dich etwas, vielleicht gibt es Dinge, die dein Leben gerade massiv von außen oder von innen beeinflussen. Aber da ist eine Freude, die nicht kaputt gehen kann. Und Freude ist übrigens ein zentrales Thema der Bibel. Das ist nicht zentrales Thema jeder Kirche und jedes Pastors, das weiß ich sehr wohl. Aber ich sage dir, Freude ist ein zentrales Thema der Bibel. Wir sehen immer wieder, dass Menschen gingen und sich freuten. Dass Menschen Gott begegnet sind und riesig sich gefreut haben und Loblieder gesungen haben und alles Mögliche. Und sogar in ganz schweren Situationen. Freude ist auch die Frucht des Heiligen Geistes, also Gott selber wirkt Freude, und wir werden über diese Früchte des Heiligen Geistes, die Dinge, die Gott wirkt, im Herbst eine Themenserie haben, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, denn das wird gut. Und der Philipperbrief bietet uns mit seinen 4 Kapiteln ein geballtes Angebot an Freude. Alleine 16 Mal kommt das Wort Freude vor. Und Ezekiel Goodman hat uns schon letzten Sonntag ein bisschen hineingeführt, was macht eigentlich Freude, wenn das so von außen kommt. Und jetzt drehen wir mal von außen ein bisschen nach innen und gucken, was macht denn von innen Freude? Wie stellst du dir einen Buchschreiber oder einen Schreiber vor, der ein Buch oder einen Brief über Freude schreibt? Wie stellt man den sich vor? Also ich habe mir so vorgestellt, also so Ernest Hemingway, man sagt so, der saß da so am Meer und wurde dann so inspiriert. Ne, da gibt es dann so diese schöne Atmosphäre und dann kommen dir diese ganzen Gedanken, du freust dich gerade innerlich und dann schreibst du das so auf und dann wird daraus ein gutes Buch über Freude. Ne, das Leben ist in Ordnung, ne, deine bisherigen Bücher verkaufen sich großartig, auch Corona konnte das nicht verhindern, im Gegenteil, Leute haben noch mehr Bücher gekauft, ja, du hast tolle Buchlesungen und Vorträge gehalten und die Schwiegermutter ist im Urlaub, dein Leben ist in Ordnung. Und dann schreibst du etwas auf, die Freude kann jetzt kommen. Tja, der Autor des Philipperbriefes, der hatte all das nicht. Der war in einer Situation, die man, also gelinde gesagt, als äußerst bescheiden beschreiben kann. Nämlich, er schrieb aus dem Gefängnis. Das ist schon mal kein Grund zur Freude. Er schrieb aus einem römischen Gefängnis. Das ist sogar Grund zur Besorgnis. Denn es stand an, dass er umgebracht würde und die Todesstrafe erwartet. Und was ist in diesen Paulus hineingefahren, dass der uns einen Brief schreibt über Freude aus so einer Situation. Welchen Grund hat er für so viel Freude und so viel Gelassenheit? Und ihr werdet es ahnen, darum dreht sich der ganze Philipperbrief. Und wir wollen dieses Geheimnis so Stück für Stück entschlüsseln und einmal aufblättern und hineinschauen, was macht diese Freude? Welche Wesensmerkmale und welche Prinzipien können wir entdecken? Also wir blenden zurück in das Jahr ungefähr 60 nach Christus. Paulus sitzt im Gefängnis und er sitzt dort nicht, weil er irgendwie geklaut, gemordet oder sonst was hat, sondern einzig und allein, weil er von Jesus Christus erzählt hat. Das war der Grund. Er hatte viele Neider, viele Intrigen sind gelaufen, Verfolgung erlebt. Und dieser Paulus eröffnet jetzt den Brief an diese Gemeinde in Philippi, das war noch eine sehr junge Gemeinde. Ezekiel hat uns auch erklärt, dass das die erste Gemeinde in Europa ist, die uns etwas ausführlicher beschrieben wird. Und dieser jungen Gemeinde schreibt er und beginnt, diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener. Und das Wort, was hier steht, heißt, also das ist ja alles in Griechisch geschrieben, dieses Wort heißt eigentlich Sklave. Und der Luther hat es mit Knecht übersetzt. Ja, das war ja so diese Zeit, wo die Knechte den Herrn gedient haben auf dem Hof oder wo auch immer, diesen ganzen Landfürsten, ein Sklave von Jesus Christus. Also im Gefängnis sowas zu schreiben, ich bin ein Sklave von Jesus Christus, und so einen Brief zu eröffnen, finde ich interessant, sage ich mal. Ja, also ich hätte den bestimmt irgendwie anders eröffnet. Hallo, liebe Gemeinde in so und so, ne, wisst ihr, wo ich gerade bin, und ich wollte ja zu euch kommen, aber... Und dieser Mann, dieser Paulus, dem die ganze Welt offen stand, der war, bevor er Pastor wurde, bevor er fromm wurde, war er einer der Top-Gelehrten. Also wir würden sagen, so wie unsere, vielleicht jetzt diese Virologen, die so im Fernsehen auftreten, die in jeder Talkshow waren und die wirklich alles wussten, Top-Leute, super ausgebildet, eine Mega-Karriere hingelegt. Und der legt nun seine Karriere, sein Leben, seine Entscheidungen, alles vor Gott hin und sagt, Gott, hier hast du das. Und auch wenn mich mein Weg ins Gefängnis führt, bleibe ich dein Diener. Ich bleibe dein Sklave. Ich bleibe derjenige, der dir gehört. Und dabei freut er sich auch noch und macht uns auch noch Mut. Was ist bloß mit diesem Mann passiert, dass der so handelt und dass er so drauf ist, ja? Was hat er getrunken? Was hat er geraucht? Was hat er zum Frühstück gegessen? Ja, hat er irgendwie Drogen genommen im Knast und weiß gar nicht mehr, wo er ist? Aber ich möchte mal ein Stück zurückblenden in das Leben dieses Paulus. Dieser Paulus war auf dem Weg und hat seine Arbeit gemacht, die anerkannt war, wo er vom Staat entsprechende Beglaubigungsschreiben bekommen hatte, und sein Ziel war es, die Gemeinde von Jesus Christus zu vernichten. Und er war sehr erfolgreich damit. Er hat viele Leute ins Gefängnis gebracht. Wahrscheinlich sind auch viele dadurch umgekommen. Und auf dem Weg zu einer solchen Tat begegnet ihm Jesus Christus. Und er wusste nicht, wer das ist, der ihm da begegnet, weil er nämlich nichts mehr sehen konnte. Es war so hell um ihn herum. Und dann sagt er, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus ist in diesem Moment so klar geworden, was er da angerichtet hat. Ein Mann, der gerecht leben wollte, der sagt, ich habe alle Gebote gehalten, alle Gesetze. Ich war der Vornehmste dieser ganzen Gelehrten und man konnte ihm nichts nachweisen. Also wahrscheinlich, wenn du irgendeinen Spitzel und einen Geheimdienstmenschen auf den Paulus gehetzt hättest, der hätte keine Affären gehabt, der hatte keinen Betrug gemacht, der hat immer fleißig gebetet, gespendet und so weiter. Und er liegt jetzt auf der Erde vor diesem Jesus. Und er erkennt, dass dieser Jesus für ihn gestorben ist, dass dieser Jesus, den er verfolgt, dass der sein Leben gegeben hat. Ihm ist klar geworden, dass all seine Taten, seine Werke, das, was er so bisher gemacht hat, ihn nicht dahin bringen, wo er hin wollte, in den Himmel, in die Rettung, sondern in das Verderben und in den Tod. Und dieser Paulus erkennt auch, dass er gar nicht frei war. Er dachte immer, er wäre frei gewesen, aber er hat erkannt, dass er ein Sklave war, und zwar ein Sklave seiner Sünde, seiner Schuld. Und das gilt übrigens für jeden von uns. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Paulus drückt es so aus, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Wer wird mich erlösen aus dieser Sklaverei, in der ich bin? Von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. So nennt er das. Diese Sklaverei. Er war gefangen in einem Laufrad der eigenen Leistung. Und er begegnet auf einmal einem Jesus, der bereit ist, ihm bedingungslos zu vergeben. Alle Schuld wegzuwaschen. Und sagt, du wirst errettet, nicht aus deiner Leistung, sondern aus meiner Gnade. Lass meine Gnade genug sein für dich. Und das hat dieser Paulus erkannt. Und er hat auch erkannt, dass es wichtig ist, das für sein Leben anzunehmen. Er hat eine Entscheidung getroffen und er sagt, wenn dieses Lösegeld, was Jesus bezahlt hat am Kreuz, für mich gilt, dann nehme ich das in Anspruch. Und im Gegenzug zu dieser Erlösung, im Gegenzug zu diesem Geschenk, was Gott mir gibt, mache ich ihm auch ein Geschenk. Ich gebe mich selber hin, freiwillig, als ein Sklave in die Hände von Jesus. Ich bin ab heute kein Sklave der Sünde mehr, sondern ich bin ab heute ein Sklave von Jesus. Paulus erkennt, dass er nun als Sklave von Jesus ein freies Leben führen kann, viel freier als vorher. Er sagt, das Gesetz des Geistes, das Gott mir gegeben hat, hat mich befreit von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Er sagt, das ist eine gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Und deshalb sagt Paulus auch in einem anderen Brief, auch an Leute, die so sehr nach dem Gesetz leben, der ganze Galaterbrief geht darum, dass du nicht durch deine eigenen Taten gerettet werden kannst. Und wenn du das tun willst, dass du auf dem größten Irrweg deines Lebens bist, sondern es gibt nur einen Namen, durch den wir gerettet werden. Das ist der Name Jesus Christus. Es gibt nur ein Opfer, das uns ein für alle Mal reinwäscht. Das ist das Opfer von Jesus. Und deshalb sagt er, deshalb lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das schreibt er in Galater 2, Vers 20. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Welch eine Offenbarung hat er. Und sagt, ich lebe nicht mehr. Das ist übrigens klug, was er hier macht. Sehr, sehr klug. Ja, wir versuchen unser Leben immer wieder oder unseren Blick immer wieder auf unser Leben zu gucken. Wie komme ich nicht zu kurz? Wie passt alles für mich? Wie ist mein Leben in Ordnung? Und Jesus sagt selber, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber weggibt an mich, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es finden. Und Paulus hat gesagt, es gibt nichts Besseres. Ich mache das. Ich lebe nicht mehr, sondern jetzt lebt Christus in mir. Und dieses vergängliche Leben, diese Zeitspanne, die ich hier auf dieser Erde habe, die schenke ich ihm. Und ich gebe meine Ansprüche auf. Ich liefere mein Leben dem Plan Gottes aus. Und ich mache mich abhängig von Gott. Ist das schlau? Was meint ihr? Das ist sehr schlau, weil du bist immer der Sklave von irgendjemandem. Du kannst nicht Sklave sein. Ja? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder bist du der Sklave von Menschen. Das zeigt die Geschichte. Und wir können so abhängig sein von Menschen und so versklavt sein, auch in unserer freien Welt. Du kannst und wirst auch immer ein Sklave deines sündigen Wesens sein, also von dir selber. Ja, das sagt die Bibel und die nennt das einfach unser Fleisch. Also das ist unsere menschliche Natur, die uns total versklavt. Und dann sagt man immer, ja, ich konnte ja nicht anders. Ne? Ich weiß nicht, das Fenster stand offen und da drin war diese nette Frau und da musste ich halt da rein. Oder du kannst abhängig sein von Gott. Aber von irgendwem bist du Sklave und Paulus war ein sehr kluger Mann. Und er hat gesagt, ich werde freiwillig ein Sklave von Jesus. Und deswegen sagt er, ich habe gar keine andere Wahl mehr. Jetzt ist mein Antrieb nicht mehr mein innerer Schweinehund oder meine Gier oder mein Ehrgeiz oder was auch immer. Jetzt ist mein Antrieb die Liebe von Jesus. Die treibt mich an und die gibt in mir Gas. Und diese Liebe Gottes ist immer, oder die Liebe, die Gott uns gibt, ist immer auf Menschen und auf Gott gerichtet. Ne? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist immer die Liebe Gottes. Und das ist gut. Die ist nicht auf dich gerichtet in erster Linie, die ist auf den anderen gerichtet und auf Gott ausgerichtet. Und das führt dazu, dass wir leidenschaftlich werden für Christus. dass wir leidenschaftlich werden, darin Menschen nachzugehen, Menschen zu suchen. Wir merken, wir werden selber frei von Belastungen, von Schuld, von diesen ganzen Gefangenschaften. Wir empfangen ein Leben im Überfluss und da kommt auf einmal so eine Sehnsucht, dass andere das auch bekommen, dass andere auch erfüllt werden damit. Und dafür lebe ich und auch dafür gebe ich mein Leben hin. Das ist auch meine Entscheidung, die Paulus getroffen hat. Nicht mehr ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe ein Leben, das für Gott ist, ein Leben, das für Menschen ist und ein Leben, das für unsere Stadt ist. Dafür lebe ich. Und langsam dämmert dir wahrscheinlich, warum dieser Paulus jetzt, egal wo er ist, voller Freude ist. Der ist richtig begeistert. Da kommt richtig was raus, ne? Also wenn du da nochmal den Stopfen aufmachst, dann kommt da richtig mit Druck die Freude raus, mitten im Knast. Und er ist so voller Zuversicht. In Philipper 1, Vers 6 sagt er dann, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er freut sich über das, was Gott bei ihm tut und er freut sich über das, was Gott in dieser Gemeinde und an diesen Menschen tun wird. Und er freut sich auf diesen großen Tag, der kommen wird. Ich weiß nicht, ob du dich freust oder wenn du noch gar nicht Bescheid weißt und sagst, also weißt du hier, Christ sein, Bibel lesen und mich da auf irgendwas freuen, was da in der Zukunft ist, das ist nicht so meins. Aber ich darf dir eins sagen, es gibt einen Grund zur Freude, auch auf das, was uns noch erwartet. Nicht nur das, was wir hier erleben, sondern auch das, was uns erwartet. Und dieser Paulus strömt doch eine unfassbare Sicherheit und Freude aus. Ne, der sagt einfach, hey, ich bin mir sicher, da hat einer was in deinem Leben angefangen und der wird es auch fertigstellen, er wird es zum Abschluss bringen. Er wird dafür sorgen, dass du Hochzeit feierst mit dem größten König aller Zeiten. Er ist mächtig unter Druck, er ist in Schwierigkeiten, er weiß eigentlich gar nicht, ob er morgen noch leben wird, ob man ihn umbringen wird oder nicht. Das Einzige, was er fühlt, ist diese Zusage Gottes und diese Gewissheit, die er in sich trägt. Und die treibt ihn an. Und das macht mich im Moment traurig, wenn ich so hineinschaue in unsere Christenwelt. Also ich denke, das ist im Moment nicht der Antrieb von jedem. Da gibt's auch einen anderen ganz, ganz starken Antrieb, der gerade unterwegs ist. Und der ist pure Angst. Pure Angst vor den Dingen, die auf uns zukommen können, vor verpassten Möglichkeiten, vor Infektionen, vor diesem, vor jenem. Ich möchte das nicht kleinreden, aber wenn das dein Leben bestimmt, dann ist das ultra traurig. Wir haben so eine Angst vor allem Möglichen. Und das führt dann auch gerade in diesen Zeiten dazu, dass in Christen dann solche komischen Dinge wieder wach werden. Ja, jetzt wird das alles mit dem Bargeld losen und überhaupt, und da ist wieder dieser Antichrist und das Mahlzeichen und weiß ich nicht was. Wenn du das nicht kennst, wenn du nie was davon gehört hast, du hast da nichts verpasst, möchte ich dir einfach mal sagen. Von dem, was da gerade erzählt wird, da wird nichts eintreffen. Es ist klug, die Bibel im Kontext zu lesen. Und deswegen gehen wir auch mal so den Philipperbrief durch. Wenn du nämlich Sachen im Kontext liest, da werden dir auf einmal Zusammenhänge klar. Und dann stellst du fest, dass was manche sagen, sagst, das kann gar nicht sein, weil das steht ja so und so in der Bibel. Und das mit dem Mahlzeichen, ja, das ist an gewisse Dinge geknüpft. Und da sind wir noch lange nicht. Da sind wir noch gar nicht an diesem Punkt. Und wenn es soweit ist, dann wirst du schon Bescheid wissen. Also vergiss das einfach. Wenn du solche Sachen hörst, vergiss das und schau mal in deine Bibel hinein und schau mal, was Gott dazu sagt. Und Paulus sagt, der das All in seiner Hand hält, der alles geschaffen hat, der die Kranken gesund macht, der dafür sorgt, dass die Blinden sehen, die Lahmen gehen, der dafür sorgt, dass Menschen, die voller Schuld sind, schuldlos werden, der wird in dir ein Werk anfangen und der wird es auch zu Ende bringen. Punkt. Fertig. Aus. Das ist die Gemeinde. Gott macht dich und die Gemeinde fertig. Egal, also nicht fertig machen im Sinne von, hey, ne, ich mach dich fertig, Alter, sondern er stellt sie fertig zu Ende. Er macht das zu Ende, was er angefangen hat. Gott lässt das nicht unvollendet zurück und sagt, ach, da kam jetzt Corona, tut mir leid, da konnte ich jetzt nicht zu Ende machen. Ging irgendwie nicht. Habe ich mir anders vorgestellt. Nee, wir sind so ein kleiner Punkt auf dem großen Zeitstrahl Gottes. Und Gott ist schon längst weiter in Gedanken. Er hat so gute Gedanken für dich und für mich. Und er sagt, ich werde dich fertig machen. Ich werde dich zu Ende führen. Ich werde dich dahin führen, wo du hin sollst. Und diese Hoffnung vermittelt Paulus mitten aus dem Gefängnis. Und wenn ich sowas lese, da kriegt man echt Freude. Ne? Dann denkt man, och, also dem ging es dreckiger als uns. Und wenn der so fröhlich ist, kann ich das doch auch sein. Und er wartet leidenschaftlich auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und er hat diese große Hoffnung und die große Gewissheit, dass die ganze Gemeinde dabei sein wird. Dass die ganze Gemeinde Jesus entgegengerückt wird und dass ein großes Fest stattfindet. Und er hat die große Hoffnung, dass noch viele, viele Menschen dabei sein werden. Und er hat die große Hoffnung, dass er in dieser Zeit, wo er auf dieser Erde ist, noch viel dazu beitragen darf, dass das geschieht. Wow, das finde ich gut. Also die gute Botschaft schon mal hier so zur Halbzeit. Die Gemeinde wird es auch nach Corona weitergeben. Egal, was die Leute erzählen, ob die Kirche totreden, auch egal, ob viele Kirchengebäude schließen oder nicht. Es werden neue Kirchen gebaut werden. Es werden neue Gemeinden gegründet werden. Denn Jesus baut seine Gemeinde nur zu einem einzigen Zweck. Und das ist, er will mit allen von uns, von allen, die zu seiner Gemeinde gehören, eine große Party feiern. Und er will im Himmel eine Riesenparty feiern. Und der Himmel wird ein einziger Festsaal sein, ohne Abstand, sage ich, ohne Maske, ohne Krankheiten, ohne sonst was. Du darfst ans Buffet gehen und essen, was du willst, so viel du willst, so lange du willst und wirst nicht dick dabei. Also das ist die gute Nachricht. Er will Menschen aus Sünde rausholen, aus dem Verderben und bereit machen für dieses große Fest. Ja, er will uns präparieren hier auf dieser Erde. Und dazu zählen auch die herausfordernden Zeiten, dass wir vorbereitet werden. Aber Jesus hat ja auch einen Gegenspieler, nämlich den Teufel. Das ist nicht dieser komische Quatschmacher da im Kasper-Theater, der am Ende irgendwie immer einen draufkriegt. Ja, der wird am Ende einen draufkriegen. Aber der bringt das ganz schön durcheinander. Er ist der Durcheinanderbringer und er ist ein großer Reduzierer. Der Teufel reduziert die Dinge immer. Gott macht die Dinge groß, er macht die Dinge klein, er macht unseren Blick klein, unseren Blick eng. Und dann werden auf einmal Dinge so, ja, zweimal hast du mir nicht die Hand gegeben, hast du mich nicht gegrüßt. Der Angelo, der ist der, der mich nie grüßt. Und dann erzähle ich das anderen Leuten. Ach, kennt ihr den Angelo? Emma, das ist der, der nie grüßt. Und ich reduziere ihn wegen so einer Sache. Und in Wirklichkeit ist das ein ganz netter Kerl. Der hatte vielleicht an den zwei Tagen den Kopf so voll. Vielleicht ist seine Familie krank zu Hause oder irgendetwas. Oder er hat es einfach nicht mitgekriegt. Ich krieg's manchmal einfach nicht so richtig mit, dass da jemand vielleicht gegrüßt werden könnte. Das ist gar nicht böse gemeint. Da bin ich so in Gedanken. Und da muss ich mich wieder klick machen und sagen, Mensch, hier sind doch Menschen und die freuen sich, wenn wir guten Tag sagen. Das ist ja oft gar nicht Absicht. Aber daraus kann schnell was werden. Und das ist so die typische Masche, ne? Ja, da machen wir es richtig klein. Der Glaube macht die Sachen groß. Der macht sie weit. Der schaut nicht auf das menschlich Machbare, ne? Denn wenn ich auf mein Menschliches schaue, auf diesen Unglauben, und der Teufel wird immer dir erzählen, ja schau mal, da hast du schon wieder Mist gemacht und das kannst du gar nicht und hier hast du leider wieder versagt und deshalb, nee, also aus dir wird nichts werden. Der Teufel macht dich klein und Jesus sagt, ist doch nicht schlimm, da ist dir was passiert, dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Dafür habe ich mein Leben gelassen. Dafür bin ich da, um dir zu helfen. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich richte dich auf, ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, um für mich da zu sein. Und wenn wir anfangen zu glauben, so wie Paulus hier diese Zuversicht hat, dann kommt Freude in unser Leben. Weil du siehst die Schwierigkeiten, aber du freust dich, wie du dich schon siehst, wie du über diese Schwierigkeiten drüber hüpfst. Oder wie Gott dich drüber hebt und du siehst auf einmal schon die Realität dahinter, hinter den Schwierigkeiten. Und der Glaube sorgt dafür, dass das, was wir sehen, auch Realität wird. Ja, dass wir in Aktion kommen, dass Gott in Aktion kommt und dass wir gemeinsam die Dinge herbeibringen oder schaffen oder dafür sorgen, dass das geschieht, die noch nicht da sind. Dieser Glaube hat Substanz und dieser Glaube bewegt Gottes Arm, bewegt Gottes Dinge und das kannst du in deinem Leben haben. Auch wenn du noch gar nichts mit Gott zu tun hast, noch gar nicht mit ihm irgendwie unterwegs bist, hat er für dich dieses Angebot und er sagt, ich will dir helfen, ich will für dich da sein, ich will dir auch diese Freude geben. Und deshalb sagt Paulus im Philipperbrief in Kapitel 4, Vers 4, freut euch. Freut euch, was immer auch geschieht. Egal, ob jetzt gerade Corona ist, egal, ob dieses oder jenes ist, ob du das erlebt hast oder jenes, freu dich, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und damit nicht genug. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Also so eine leise Empfehlung der Bibel, wenn unter Umständen, dann könnte man sich ja mal ein bisschen freuen. Dreimal gleich in einem Vers. Freut euch, freut euch, freut euch. Auf jedem Weg. Warum ist diese Freude so wichtig? Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Diese Freude, die von Gott kommt. Und ich nehme das dem Paulus komplett ab. Ne? Der hat wirklich ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Und er sagt, diese Freude, diese Liebe und dieses, was der Heilige Geist in mir wirkt, das treibt mich an. Da liegt eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Stärke drin. Und wir werden über diese Freude an Jesus auch noch etwas hören von Jan, wenn er über diese Serie sprechen wird. Und da werden wir auch noch merken, Mensch, in Jesus, an dieser ganzen Sache, da steckt ganz viel Freude. Also man kann als Christ tatsächlich Freude haben. Ne? Manche sagen ja, man darf als Christ keine Freude haben oder man braucht keine Freude zu haben. Doch, es wird uns zwar immer vorgemacht, dass Christsein vielleicht freudlos ist, aber ich sage dir, Christsein ist das Gegenteil. Christsein hat was mit großer Freude zu tun, mit großem Frieden, mit großer Liebe, mit solchen Dingen und die eben nicht von den Umständen abhängig sind. Paulus hat diese Freude auch im Gefängnis und diese Freude steckt an. Du kannst dann lesen, wenn wir da weiterlesen in diesen Versen, also sagt er, ja, meine Wärter haben es gehört und der hat es gehört und da und zu diesem Regierenden ist das gekommen. Und übrigens, die Leute aus der Gemeinde, die draußen sind, die haben es auch gehört und die sind jetzt richtig mit Vollgas unterwegs. Und es kommen ständig Menschen zum Glauben und richtig gute Dinge passieren. Also diese Freude steckt an. Trage auch du dazu bei und spende Freude. Die Menschen um dich herum wollen Freude, gerade jetzt. Diese Corona-Zeit war für viele eine sehr freudlose, trostlose Zeit. Und gerade jetzt ist die Zeit, um Freude zu spenden. Und der Paulus gibt weiter Gas und er sagt, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf dieser Erde lebe, eine Arbeit tun. Eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Und daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Also er sagt, wenn ich jetzt sterbe, hier auch in diesem Gefängnis, dann ist das für mich nur ein Gewinn. Weil dann sehe ich all das, was ich geglaubt habe. Ich bekomme eine große Belohnung. Das ganze Theater auf dieser Erde ist vorbei. Und hey, das ist cool. Soll ich dir mein Geheimnis verraten? Manchmal, ne? So, wenn es so richtig schwierig ist und Manchmal können ja auch die Schafe beißen. Ne? Also nicht nur der Hirte beißt, auch die Schafe beißen. Ne? Oder wenn so schwierige Situationen sind, sage ich manchmal, hey Jesus, kannst du nicht jetzt kommen? Ne? Kann ich nicht jetzt bei dir sein? Dann ist alles vorbei. Und der Paulus sagt, das ist kein Problem für mich. Ich bin in der Hand Gottes und mein Leben geht ja danach weiter. Die irdische Seite ist dann beendet, aber die Ewigkeit beginnt. Und das ist die Zeit mit Gott, wo ich ewig Party habe. Und das andere sagt er, aber wenn ich hier bin, dann kann ich eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Und das macht auch Freude. Also hat er zweimal Grund zur Freude. Einmal bei Gott zu sein und einmal hier auf der Erde zu sein und eine Arbeit zu tun, die Früchte trägt. Wenn du eine Arbeit tust, die Bedeutung hat und die Früchte bringt, wirst du dich freuen. Ich garantiere dir das. Wenn du dich zu wenig freust, frag dich mal, ob die Arbeit, die du tust, wirklich gute Früchte trägt. Oder hängst du nur die Zeit ab? Und er sagt, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Und im Vers 25 dann, aber darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Paulus wirft sein Leben nicht einfach weg und sagt, naja, Knast, vielleicht Todesstrafe, was soll's? Nein, nein, er macht sich sehr genau Gedanken und er beschäftigt sich mit der Zukunft, mit seiner eigenen, mit der Gemeinde, aber auch mit der ganzen Welt um ihn herum. Der Paulus hat immer diese ganzen Dinge im Blick gehabt und er kommt zu dem Schluss, Gott macht das. Gott ist cool, Gott hat das im Griff. Ich bin an seiner Seite, er ist an meiner Seite. Das ist das Beste, so what, lass kommen, was will. Sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Das war dem Paulus klar und das beten wir auch. Herr, lass dein Reich kommen und lass deinen Willen geschehen. Und er sagt, diese Zeit, die ich hier auf der Erde bin, ist zu wertvoll, um sie verrinnen zu lassen. Selbst im Gefängnis schreibt er Briefe. Er redet mit den Wärtern, mit den Leuten. Er sagt, ja, jetzt kann ich ja nichts machen. Ich wäre Jesus, wenn ich jetzt draußen wäre, dann wäre alles einfacher. Nein, er sagt, ich kann etwas tun. Ich kann vielleicht nicht mehr alles tun, aber ich kann etwas tun. Und das hat Bedeutung. Das bringt Frucht. Das hat etwas, was diesen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, in sich. Und ich verfolge den Auftrag weiter. Und diesen Auftrag haben wir als Gemeinde, auch in diesen Zeiten. Wir haben den Auftrag, Gottesdienste zu feiern. Wir haben den Auftrag, Kleingruppen zu fördern. Wir haben den Auftrag, Menschen zu fördern. Wir haben den Auftrag, Jugendliche zu erreichen. Wir haben den Auftrag, die Alten zu besuchen und so weiter. Wir haben weiter diesen Auftrag. Und Menschen sind gerade in großer seelischer Not. Und viele werden von ihrer Kirche und von ihren Pastoren einfach hängen gelassen. Und die sagen, ja, wir können ja jetzt gerade nichts machen. Und die sind noch stolz darauf, dass sie so vorbildlich sind. Darf dir mal eins sagen. Die Aufgabe der Kirche ist es nicht, zu warten und zu gucken, was um uns herum passiert. Das hätte der Paulus machen können. Die Aufgabe ist es, sich von der Liebe von Jesus antreiben zu lassen und das zu tun, was gerade geht, was möglich ist, was in unseren Kräften steht, was im Rahmen auch der jetzigen gesetzlichen Bestimmungen möglich ist. Und dieser Gottesdienst ist eine Frucht davon, von dem, was im Moment möglich ist. Viele Pforten bleiben geschlossen. Warum? Vielleicht wird auch vielerorts gestritten. Das bekomme ich auch mit. Nee. Also das ist unverantwortlich, wenn wir das machen. Und dann dok, 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 dok. Ich glaube, dass das Reich Gottes von mutigen Männern und Frauen gebaut worden ist, die auf dem Weg waren und gesagt haben, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Ich habe so viele Begebenheiten mit Menschen gehabt, die aus dem Ostblock kommen, die unter Verfolgung gelitten haben, die mir erzählt haben, die saßen vor mir, haben mir erzählt, wie sie unter schwierigsten Bedingungen Christus nachgefolgt sind. die auch ihre Familien teilweise ja in Gefahr gebracht haben, aber wussten, Gott ist mit uns. Und Gott hat sie gesegnet, Gott war mit ihnen. Und wir erleben das auch jetzt gerade bei den Kindern hier. Unsere Kinder und Jugendlichen sind die, die wahrscheinlich zusammen mit den Älteren am meisten leiden unter dieser Sache. Und gerade jetzt gibt es eine frische Studie, die sagt, dass ein großes Trauma übrig bleibt, dass Kinder und Jugendliche in sich tragen, nicht mehr schlafen, Angst haben, sich Sorgen machen. Und das ist unsere Herausforderung, die wir jetzt schon haben. Die haben wir jetzt. Die ist nicht morgen erst da. Diese Herausforderung, den Kindern zu dienen, die haben wir jetzt. Und deshalb werden wir alles tun, dass wir auch den Kindergottesdienst hier wieder in Gang bringen, damit Kinder, die in Not sind, hören, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der für sie da ist, der ihr Freund sein will. Wir werden alles tun, was in unseren Möglichkeiten ist, um das Reich Gottes zu bauen. Und deshalb sagt Paulus, ich fasse diese zwei Aussagen noch einmal zusammen, die er, aber dann kann ich sie einfach noch mal hier sagen. Ich tue eine Arbeit, die Früchte trägt, und ich kann dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass durch euren Glauben eine tiefe Freude entsteht. Wir haben diese Verantwortung, etwas zu tun, was Früchte trägt. Die Bibel sagt, arbeitet, solange der Tag ist, denn es wird eine Nacht kommen, wo ihr nichts mehr tun könnt. Nichts tun bringt keine Freude, aber etwas Bedeutungsvolles tun bringt dir und mir Freude. Deshalb, tu etwas. Und dann kommen wir schnell an unsere Grenzen natürlich. Paulus kam auch an seine Grenzen. Er hatte gar keine Mitarbeiter da, er hatte, keinen Beamer da, kein Gottesdienst konnte er machen, keine Musiker, nichts war da. Und trotzdem hat er Gott gedient. In den Rahmen, die er hat. Und wir kommen auch an unsere Grenzen und sagen immer, ja, im Moment können wir ja das nicht, weil das noch nicht erlaubt ist. Oder wir haben zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Geld, zu wenig Zeit. Irgendwas ist immer. Aber dann kannst du zu Jesus kommen und sagen, ich tue etwas, damit andere und auch ich selber im Glauben vorankommen. Wir begegnen diesem Jesus. Wir erleben Zeichen und Wunder. Wir erleben, dass er mit uns ist und dass Menschen berührt werden. Solange ich auf dieser Erde bin und dieser Erde lebe, werde ich eine Arbeit tun, die Früchte trägt. So heißt es hier im Vers 22. So, ich komme zum Schluss und will noch eine Sache mit euch teilen. Wo sind wir? Sehr gut, da kennt jemand das vielleicht. Genau, wir sind in Leverkusen. Hier seht ihr die Galerie. Und wir waren diese Woche dort. Das ist der Toni aus unserer Kirche und ich. Und was haben wir da gemacht in Leverkusen? Wir haben diese Stadt vor Augen. Wir sehen, dass es eine Stadt voller Not ist, voller leerer Geschäfte, voller Menschen, die sehr traurig sind, Menschen, die betteln, Menschen, Kinder, die alleine auf der Straße spielen, Menschen, die einsam sind, Menschen, die einfach nach Hilfe rufen. Eine Stadt voller Menschen, 160.000, von denen jeder Einzelne zutiefst geliebt ist von Gott und von Jesus. Und Gott stellt immer eine einzige Frage. Die hat er auch schon im Alten Testament gestellt. Wen soll ich senden? Und wer will unser Bote sein? Das ist die Frage, die Jesus hat. Jeremia hat gesagt, Herr, hier bin ich. Jesaja hat gesagt, Herr, hier bin ich. Mose hat gesagt, auch nach ein paar Diskussionen, Herr, hier bin ich. David hat gesagt, Herr, hier bin ich. Paulus hat gesagt, Herr, hier bin ich. Und ich sage auch, Herr, hier bin ich. Für was sind wir da? Wir wollen, dass in Leverkusen ein Ort entsteht, in dem Menschen eine Heimat haben, in dem Menschen geistlich wachsen können, wo sie gemeinsam mit anderen diese Gegenwart Gottes erleben können, wo sie ausgerüstet werden für ihr Leben, was noch vor ihnen liegt, wo ihre Gaben freigesetzt werden und viele, viele Menschen zum Glauben kommen und dort eine Gemeinde entsteht, mit der wir im Himmel zusammen Party feiern werden. Und der Toni hat ein Riesenherz dafür und viele, viele andere auch. Auch heute nach dem Gottesdienst werden wir im Untergeschoss beten dafür, dass in Leverkusen eine Gemeinde entsteht. Und wir werden nicht beim Beten bleiben, sondern wir werden auch dazu übergehen, ein Team zu sammeln und uns zu verstärken, personell zu verstärken, um in Leverkusen eine große oder die Grundlage für eine große Gemeinde zu legen. Und solange es Tag ist, werden wir hier auf dieser Erde, werden auch wir als Gemeinde Langenfeld, solange es Tag ist, werden wir uns auf den Weg machen. Wir werden diese Freude ausstrahlen. Wir werden die gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben. Wir werden für die Armen da sein, für die Bedürftigen da sein. Und wir werden sagen, Herr, hier bin ich. Und die Frage ist, was sagst du? Und ich würde einfach gerne für dich beten, weil du hast eine Antwort in dir. Und diese Antwort kann sein, und es geht auch jetzt gar nicht darum, dass du sagst, ja, ich bin jetzt für Leverkusen oder so, das musst du gar nicht. Sondern die Frage ist, bist du dort an dem Ort, bist du bereit, dorthin zu gehen, so zu leben, wie Paulus gelebt hat und zu sagen, alles, was ich hier auf dieser Erde tue, tue ich für Christus. Das tue ich für ihn. Und wenn du diese Bereitschaft in dir hast und du sagst, da fehlt noch was und ich komme nicht so richtig voran, oder du heute das erste Mal sagen möchtest, Jesus, so wie dieser Paulus es gemacht hat, will ich es auch machen. Ich will dich annehmen, ich will dir nachfolgen, ich möchte dein Sklave werden, dein Nachfolger werden, ich möchte in deinen Wegen gehen, dann kannst du das jetzt tun. Du musst nicht bis morgen warten, sondern heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, an dem wir Jesus begegnen können. Und deshalb möchte ich gerne für alle diesejenigen beten, die sagen, Herr, hier bin ich. Für was auch immer dein nächster Schritt ist mit Jesus. Wenn du magst, kannst du dazu aufstehen. Du kannst aber auch sitzen bleiben, wenn du sagst, nee, ich will das nicht. Und wir wollen dafür beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass Menschen hier sind, dass Menschen im Untergeschoss sind, dass Menschen im Internet sind, die gerade jetzt berührt sind und wissen, jawohl, ich will diese Freude. Ich will ein bedeutungsvolles Leben haben. Ich will nicht mich abhängig machen von meinen Umständen, sondern abhängig machen von dir. Und ich will gehen, da, wo du mich hinsendest. Herr, und ich danke dir, dass heute Berufungen freigesetzt werden, dass heute Menschen zu dir kommen, dass Menschen innerlich bewegt werden und sie nicht mehr aufhören zu gehen, bis sie am Ziel sind. Und gib ihnen Menschen an die Seite, die sie begleiten, die das Potenzial in ihnen wecken. Herr, wir danken dir, dass du mit uns bist. Auch die, die heute das erste Mal Ja sagen, auch wenn jemand gerade online dabei ist. Herr, ich danke dir, dass du gerade jetzt ein Werk der Erneuerung tust, dass Menschen wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist zu einer lebendigen Hoffnung, durch Jesus Christus, durch das Opfer vom Kreuz, durch dein Blut, Herr Jesus, was du vergossen hast. Und ich danke dir, dass wir Amen sagen dürfen und sagen dürfen, ja, so sei es. Amen.